Psalmen ist ein wunderbares Buch. Wenn wir hier lesen von David, dass er verfolgt wurde und dass die Feinde gegen ihn waren, ist das nicht irgendwie theoretisch. Irgendein abgehobener Theologe, der in so einem finsteren Kämmerchen sitzt und irgendwelche Schmöker wälzt und sich irgendwelche Gedanken macht. Nee, das ist wirklich passiert. Das ist aus dem wirklichen Leben gegriffen. Das ist echt. Es sind Gebete. Interessant, dass wir den Psalm 18 schon in 2. Mose 22 sehen. Am Ende von Davids Leben. Ich persönlich glaube, dass es ein Gebet war, was er immer wieder gebetet hat. Ich glaube aus einigen Versen, die wir noch sehen werden, dass es wahrscheinlich seinem früheren, jüngeren Leben geschrieben hat, noch bevor er mit Bathseba gesündigt hat. Aber ein Gebet, was er immer wieder wiederholt hat. Und ein sehr aktuelles Gebet. Sehr aktuell in unser Leben. Ich meine, wir leben in Zeiten, wo es gerade drunter und drüber geht. Wirtschaftskrise. Es geht drunter und drüber manchmal in unserem Leben. Und manchmal werden wir angefeindet als Christen. Ich habe gerade heute oder gestern wieder in der Zeitung gelesen, dass das Klima scheinbar härter wird für die, die glauben. Ich habe gelesen vom EU-Parlament, wie antichristliche Kräfte da wirklich drin sind, die nicht nur neutral sind, sondern die wirklich alles, was mit Gott zu tun hat, hassen. Aber das ist okay, weil wir sind mit Gott. Die wichtige Frage ist, mit wem sind wir in dieser Welt? Gott sagt, wenn wir mit ihm sind, dann ist er mit uns. Und wenn er mit uns ist, dann sind wir in der Überzahl. Ganz gleich, wie viele gegen uns sind. Und das ist eine Erfahrung, die der David gemacht hat. Und ich denke, ihr alle kennt Zeiten, wo es wirklich drunter und drüber geht in unserem Leben. Wo wir nicht mehr wissen, wie kann es weitergehen, wo wir nicht wissen, überlebe ich den nächsten Tag noch. Das kann eine Krankheit sein, das kann eine Depression sein, das kann gebrochenes Herz sein, das kann eine finanzielle Krise sein, das können ganz viele Dinge sein. Aber ich denke, die meisten von uns haben sowas schon erlebt. Beziehungskrise vielleicht auch. Die meisten von uns haben sowas schon erlebt, oder wenn nicht, dann werdet ihr es bald erleben. Es ist fast eine Verheißung, die wir haben in Gottes Wort. Vor allem auch, dass die, die Jesus Christus wirklich nachfolgen wollen, mit ganzem Herzen, dass sie Verfolgung erleiden werden in dieser Welt. Ob das bedeutet, dass irgendwer einfach dich auslacht, weil du zu Jesus stehst, oder dass du vielleicht ein Geschäft nicht kriegst, irgendeinen Deal nicht machen kannst, weil Leute von dir erwarten, dass du ein linkes Ding drehst und du sagst, nee, ich folge Jesus nach. Und wir Christen sind von Krankheit nicht gefeit, wir sind nicht von Beziehungskrisen gefeit. Auch das haben sicher einige schon erfahren in unserem Leben. Das Leben ist ein Auf und Ab. Und so ist das Leben. Das machen Nicht-Christen durch und das machen Christen durch. Der Riesenunterschied ist, dass wir Jesus haben, dass Jesus bei uns ist. Wir müssen nie alleine durch eine schwere Zeit durchgehen. Und das ist ein Unterschied. Und ich glaube, das ist auch wirklich die Zeit, wo wir das größte Zeugnis sind für Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich meine, wenn wir immer gut drauf sind und wir sind immer reich und immer gesund und alle unsere Wünsche erfüllen sich und alle lieben uns, dann kann jeder ein bisschen gut drauf sein zumindest. Aber ich denke, unser Glaube wird geprüft, unser Festhalten an Jesus, gerade zu solchen Zeiten, wo es nicht so einfach ist. Aber ich denke, ich kann das auch sagen aus meinem Leben, gerade das sind dann die Zeiten, wo wir auch Jesus ganz intensiv spüren und wo wir wirklich merken, dass er bei uns ist, dass wir nicht allein sind, dass er uns trägt. Vers 1, dem Chorleiter von dem Knecht des Herrn, von David, ist schön, wie der David sich selber sieht, ein Knecht des Herrn, ein Sklave Gottes, der die Worte dieses Liedes zum Herrn redete, an dem Tag, als der Herr ihn errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Also offensichtlich hat er dieses Lied zuerst geschrieben, als der König Saul ihn verfolgt hat, bevor er selber König geworden ist. Und dann hat er dieses Lied wahrscheinlich wiederholt. Jedes Mal, wenn der Herr ihn errettet hat aus der Hand seiner Feinde. David war einer, der ganz vorne war in der Reich Gottes Arbeit, würden wir heute sagen. Der an vorderster Front gekämpft hat, damals in Israel. Ein Heerführer war und später ein König war. Und er stand in der vordersten Schusslinie. Und das ist oft so, wenn wir vorangehen, dann spalten wir die Gemüter. Solange wir Christen still sind und in unserer Ecke sitzen irgendwo und den Mund nicht aufmachen, dann okay. Aber wenn wir zu Jesus stehen, werdet ihr merken, dann geht der Kampf los. Und so war es auch in Davids Leben. Von Anfang an, er wurde zum König gesalbt von Samuel. Er war irgendwo der vergessene Sohn, den sogar seine Eltern vergessen haben, oder war der Geringgeachtete in seiner Familie, war irgendwo ein bisschen so aus einer dysfunktionalen Familie, würden wir heute sagen. Eltern haben offensichtlich ihre Favoriten gehabt und der David war irgendwo der Loser, der Jüngste, der dann irgendwo bei den Schafen draußen war und ihm war es irgendwie peinlich, den David überhaupt herzuzeigen. Hatte vielleicht eine schwierige Kindheit, eine einsame Kindheit und dann war er da draußen auf dem Feld, hat gelernt zu kämpfen, die Schafe zu bewachen. Wenn der Bär oder der Wolf oder was immer angegriffen hat, der Löwe, hat er gelernt, die Schafe zu verteidigen. Ich glaube, er hat gelernt, ein Hirtenherz zu bekommen, ein Leiderherz. Das ist wichtig, dass wir ein Herz für die Menschen haben, die wir leiden. Und dann kommt eines Tages Samuel zu ihm, der große Prophet, und leert ihn Öl über den Kopf und sagt, du wirst der nächste König sein. Das ist eine steile Karriere, oder? Für so einen Junghüpfer vom Feld, vom kleinen Loser zum König. Und vielleicht hat David sich gedacht, okay, ja, jetzt geht das Leben richtig los. Und dann sind coole Dinge passiert. Er hat den Riesen Goliath erschlagen. Einfach weil er Glauben hatte, nicht aus eigener Kraft, sondern hat gesagt, im Namen des Herrn komme ich gegen dich. Seine Waffen waren nicht wirklich die Schleuder und der Stein, es war der Name des Herrn. Er hat für ihn gekämpft und ich meine, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stein irgendein Riesenkrieger in die Stirn trifft durch den Helm da vorbei an allen schützenden Dingen. David hat sein Bestes getan und hat geschleudert und der Herr hat den Stein gelenkt, wo er hingehört. Und er hat einen Riesensieg errungen für den Herrn. Und dann hat der König Saul ihn an seinen Hof geholt und David hat steile Karriere gemacht und alles lief eigentlich wunderbar. Er war erfolgreich. Die ganzen Mädels, er war populär bei den Mädels. Er war so ein Teenie-Star, würden wir vielleicht heute sagen. Vielleicht so wie diese Boygroups, ne, denen die Mädels zujubeln. Ah! Als David zurückgekehrt ist von seinen Siegen, haben die ganzen Mädels Israels gesungen, Saul hat Tausende erschlagen, aber David Zehntausende. Und das war ein Problem für den David, weil der Saul ist eifersüchtig geworden. Und er hat zweimal versucht, ihn zu ermorden. Und dann ist David weggelaufen. Muss seine Frau verlassen, sein Haus verlassen, seine Position verlassen, zeitlang sogar sein eigenes Land verlassen, alles was ihm lieb und was ihm teuer war und wertvoll war. Und er war auf der Flucht. Und ein paar Mal war es haarscharf vorbei, wo sie schon umzingelt waren. Und dann bekommt der König Saul die Nachricht, dass die Feinde irgendwo in Israel eingefallen sind und er zieht ab von David. Und er kennt die Geschichte in der Höhle, wo er sogar den Rockzipfel abschneidet. So nah waren die Feinde an ihm dran. Und Gott hat ihn immer beschützt. Aber das wusste er natürlich vorher nicht. Das wissen wir, weil wir die Bibel lesen. Aber David hat das nicht vorher gelesen. Die Bücher Samuel. Er wusste nicht, wie die Sache ausgeht. Also was wir hier lesen, ist Realität. Das ist ein Mensch, der auf Messerschneide ist. Der nicht weiß, werde ich morgen leben oder nicht. Das Einzige, was er hat, ist Gottes Verheißung. Gott hat gesagt, ich werde dich zum König machen. Das war seine Sicherheit. Aber menschlich gesehen waren krass unterlegen. Und dann gab es die Verräter, die ihn verpetzt haben beim König und Leute, die ihm das Hackeln ins Kreuz hauen. Viele schlimme Erfahrungen. Und das Ganze ging nicht nur ein paar Tage so oder eine Woche oder ein paar Monate oder ein Jahr, nee, viele Jahre. Vielleicht kennt ihr das. Jahre des Kampfes, wo er scheinbar keinen Ausweg sieht. Aber er spricht im Vers 2 aus persönlicher Erfahrung. Er hat Gott erfahren. Das ist wirklich, wie unser Gott ist. Wir haben das auch erfahren. Ich weiß, ich habe das in vielen Situationen in meinem Leben erlebt. Er sprach, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Diese Gotteserfahrung in diesem praktischen Leben, in dem er gekämpft hat und in dem Gott ihn immer wieder beschützt hat und ihn bewahrt hat und ihn ermutigt hat und ihm gedient hat und wo er gedacht hat, ich kann nicht mehr weiter, hat er ihm Gott wieder gestärkt und er hat sich aufgerappelt. Er hat Gott erfahren, praktisch erfahren. Es ist das Leben im Glauben. Ich vertraue seinen Verheißungen und er ist da und er versorgt. Ich habe es erlebt, die ersten Jahre, wo ich hier war und ich echt nicht wusste, wie werde ich überleben. Als meine Ersparnisse am Ende waren und ich konnte keinen Job finden und wirklich so weit, bis ich gesagt habe, Herr, wenn du nicht versorgst, dann gehe ich wieder nach Hause. Und Gott hat versorgt auf wunderbare Art und Weise, ihr wisst es. Und ich habe erlebt, dass es stimmt, was Gott sagt. Wenn Jesus sagt, sucht zuerst das Reich Gottes und all das werde ich euch hinzufügen. Aber das sind Dinge, die wissen wir in unserem Kopf. Aber oft ist es ja ein weiter Weg von da oben nach da unten. Ich glaube, hier im Herzen lernen wir es wirklich, wenn wir es erfahren haben. Praktische Gotteserfahrungen. Deswegen glaube ich auch, dass Gott schwierige Zeiten zulässt in unserem Leben. Weil wir ihn da erfahren. Wir erfahren nicht, dass Gott alles ist, was wir brauchen, bevor er nicht alles ist, was wir haben. Wir erleben seine Versorgung nicht, bis wir sie brauchen. Wir erleben seine Heilung oft nicht. Ich frage mich manchmal, warum ist es so, dass in der Apostelgeschichte so viele Wunder abgegangen sind und manchmal hört man von Christen in der dritten Welt, die beten und Heilungen passieren und Riesenwunder. Ich glaube, ein Grund ist, wir brauchen es nicht. Wir sind alle gut versichert, wir gehen zum Arzt um die Ecke, der verschreibt uns Medikamente und Gott heilt uns durch Medikamente. Ist auch von Gott. Er heilt uns durch die Hand der Ärzte, aber Christen in der dritten Welt, die können nirgendwo hingehen. Entweder der Herr heilt oder sie krepieren. Wir haben auch ein anderes Gebetsleben als wir, glaube ich, wenn sie krank werden. Aber das ist praktische Gotteserfahrung und sie erleben das. Und in diesem Erleben von Gott lernt David wirklich den Herrn zu lieben und zu schätzen. Und ich mag das. Er sagt, ich liebe dich, Herr, meine Stärke, bist meine Kraft. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und meine Retter. Das hat er erlebt, immer und immer wieder. Einmal, als der Saul abgezogen ist, weil Feinde ihn angegriffen haben, andersmal, weil er sich verstecken konnte, andermal, dass Gott ihn einfach im Kampf beschützt hat, aber immer und immer wieder hat er erlebt, Gott ist mein Retter, er ist mein Fels, er ist meine Burg. Wer oben vom Felsen aus kämpfen konnte, der hat einen Vorteil gehabt. Wer eine Festungsanlage hat, eine Burg. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge. Ein altes Wort, meine Zuflucht heißt vielleicht in anderen Übersetzungen, bei dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils. Horn spricht von Autorität oder Kraft, meine hohe Feste. Er sagt, ich liebe dich, Herr, weil du bist der, der mich schützt. Du bist der Fels, auf dem ich stehe. Du bist die Burg, die um mich herum ist. Du bist der Schild, der mich bedeckt, du bist um mich herum. Wir haben dieses eine Lied, das wir singen, oder? Deine Hand ist unter mir und hält mich und ist über mir und um mich. Und das ist die Erfahrung von David. Nicht abstrakt, theoretisch, sondern das kommt aus seinem Leben heraus. Gott erlebt. Er sagt, gepriesen rufe ich zum Herrn, so werde ich von meinen Feinden gerettet. Gepriesen rufe ich zum Herrn. Am letzten Mal auch drüber gesprochen, ist ganz praktisch, wenn wir in so einer Situation sind, wo wir angegriffen werden, den Herrn zu preisen, ist eine ganz praktische Art und Weise, siegreich zu sein. Wenn du angegriffen wirst, sag mal von anderen Menschen, von außen her, schau auf den Herrn, singe ein Lobpreislied, halt dir vor Augen, was er für dich getan hat. Wenn der Teufel dich angreift, Versuchungen, denkst, oh, Versuchung, ich, und denkst, es erdrückt dich, ich bin gar nicht fähig, das zu ertragen. Auch wieder Gottes Wort. Er sagt, er wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden, sondern wird einen Ausweg schaffen. Und wenn wir da wegschauen von der Versuchung und von uns selbst und auf ihn schauen und anfangen, ihn zu preisen, da ist eine echte Kraft drin. Das ist wirklich eine Quelle von Sieg. Oder ja, wenn wir in uns selbst manchmal angegriffen werden und diese Zweifel kommen. Okay, gepriesen rufe ich zum Herrn. Ist eine Entscheidung, den Herrn zu preisen, den Herrn zu lieben. Liebe ist eine Entscheidung. Ist eine Willensentscheidung. Ja, ich liebe dich. Lieben heißt gehorsam sein eigentlich. Ja, ich bin dir hingegeben, ich bin dir gehorsam. Ist ja interessant, wenn ihr 1. Korinther 13 lest zum Beispiel. Wir machen Liebe oft zu was Wischiwaschi, ne? Wenn ich mich danach fühle. Das ist Liebe. Das ist ein Teil davon, aber wenn ihr 1. Korinther 13 lest, kein einziges Mal wird Emotionen oder Gefühle erwähnt, sondern Liebe ist eine Hingabe. Und das ist gut so, ne? In unseren Beziehungen, in unseren Ehen, ne? Manchmal hat man mehr ein Gefühl, manchmal weniger, aber echte Liebe ist diese Hingabe. Ich bin dir hingegeben. Und das ist gut so, weil sonst, wenn wir den ersten Streit haben und wir haben nicht diese Gefühle, dann werden wir weg und die Welt lebt so. Ne? Sind zusammen, bis es ordentlich kracht und dann ist es vorbei, dann rennst du zum Nächsten. Bis da kracht und dann zum Nächsten. Und das ist nicht Liebe. Das ist davonlaufen eigentlich. Und ich glaube, wahre Liebe kann wirklich erst reifen in dieser Hingabe, in dem Sagen, ich bin da, egal wie. Und ich liebe weiter, egal was. Und ihr könnt 1. Korinther 13 studieren. Liebe ist langmütig. Sie ist geduldig. Sie glaubt das Beste. Sie hofft das Beste. Seht, im Vers 5 beschreibt er hier seine Erfahrung. Es umfingen mich Bande des Todes. Hat mich in den Tod runtergezogen. Und Bäche des Verbergens erschreckten mich. Wortbilder, die er hier gebraucht. Poetische Sprache, das ist parallel. Natürlich viel von dem. Er beschreibt dasselbe mit verschiedenen Worten, aber wenn wir an Bäche des Verderbens denken, so Sturzfluten, unkontrollierbar, unkontrollierbares Chaos um ihn her. Und da mittendrin ist Gott seine Festung und seine Burg und sein Fels und sein Schild. Fesseln des Scheols, des Todesreiches umgaben mich. Ich stand vor den Fallen des Todes. Wir würden heute sagen, mit einem Fuß war ich schon im Grab. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott. Wo laufen wir hin, wenn wir bedrängt sind? Wo laufen wir hin? Zum Psychiater oder in die Bar, zu meinem Drink oder zum Fernseher oder wo laufen wir hin? David läuft zu Gott. Und er rief zum Herrn, ich schrie zu meinem Gott, hat Gott sein Herz ausgeschüttet. Und er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei vor ihm drang in seine Ohren. Tempel, der Ort, wo Gott sichtbar gewohnt hat, in der Bundeslade und der Herrlichkeit Gottes, der Wolke. Wie gesagt, wenn ihr missbaut und mir untreu werdet und von euren Feinden besiegt werdet und ihr betet zu meinem Tempel, werde ich euch erhören. Das war ein bisschen später, unter Salomo, wo sie den Tempel eingeweiht haben. Und der David war das Heiligtum. Aber er hörte aus seinem Tempel, seinem Heiligtum, meine Stimme und mein Schrei vor ihm drang in seine Ohren. Gott ist nicht schwerhörig. Gott hört, Gott sieht, Gott weiß, wie es dir geht, gerade in deiner schweren Zeit. Und manchmal ist das nicht die größte Anfechtung in so Zeiten, wo du nicht mehr aus- und einweist und du hast das Gefühl, Gott hört mich nicht und vielleicht flüstert dir der Teufel ins Ohr. Gott gibt's nicht. Oder der will nichts mit dir zu tun haben, du bist zu weit gegangen. Er liebt dich nicht. Nee, Gott hört. Und sein Timing ist perfekt. Es ist perfekt. In nächsten Versen lesen wir, wie Gott eingreift. Aber tut es zu seiner perfekten Zeit. Wir haben nicht gern so Zeiten, wo wir durch schwere Zeiten gehen oder Schwierigkeiten. Wir würden es gern abkürzen. Aber gerade Geduld lernen wir in diesen Zeiten. Römerbrief Kapitel 5. Ne? In der Bedrängnis lernen wir Ausdauer und Geduld und Ausharren. Und da lernen wir auch wieder die Gotteserfahrung in diesen Dingen. Auf den Herrn zu harren, heißt es hier, auf den Herrn zu warten, auf seine Zeit. Und auch drin zu ruhen. Ich denke, das ist was, was wir lernen können bei David. Ne? Haben wir auch in den letzten Psalmen gelesen, dass er sich hinlegen kann, nachts, und er kann schlafen. Obwohl die Feinde ihn vielleicht umringt haben. Aber Gott ist da. Und er ruht in ihm. Ist Glauben. Vertraut ihm. Dann lesen wir hier in Vers 8 die Kraft des Herrn und die Vollmacht des Herrn. Und das ist cool, oder? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Wenn du mit Arnold Schwarzenegger durch die Straße läufst, dann wird dich keiner attackieren. Und er ist nichts gegen unseren Gott. Ich mag diese Geschichte von Elise, als sie in der Stadt waren und umzingelt waren von den Aramäern. Und sein Diener hatte die Hose voll. Und dann betet er und sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Und er sieht die feurigen Streitwagen rum um die Stadt, rund um sie her. Dann sagt, die, die mit uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Paulus sagt, wenn Gott für mich ist, wer gegen mich? Wenn er für uns ist, wer gegen uns? Wer ist es, der uns verdamme? Wird uns ein mit Christus auch alles schenken? Ich bin gewiss, dass weder Höhe noch Tiefe all diese Dinge mich trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus sind. Seht ihr, da wankte und bebte die Erde. Die Grundfesten der Berge erzitterten und wankten, denn er war von Zorn entbrannt. Wir sind Gottes Augapfel. Rauch stieg auf von seiner Nase und Feuer fraß aus seinem Mund. Glühende Kohlen brannten aus ihm. Das ist jetzt Bildsprache. Ne? Ihr dürft euch jetzt Gott nicht bildlich vorstellen mit einer riesen Nase, wo Rauch rauskommt. Er neigte die Himmel und fuhr hernieder. Ich mag das. Er neigte sich uns zu, sozusagen, mit aller Macht des Himmels und fuhr hernieder. Das heißt, er war gegenwärtig hier in dieser Situation, in dieser Anfechtung, in diesem Kampf, wo der David drin stand. Und dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf einem Cherub und flog daher, so schwebte er auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis zu seinem Versteck rings um sich her, zu seiner Laube wasserdunkel, dichtes Gewölk. Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken vorüber mit Hagel und Feuerkohlen. Es ist sogar wörtlich einige Male passiert, dass Gott seinem Volk geholfen hat, indem er es hageln hat lassen auf die Feinde. Denkt an Josua und die Landnahme. Dieses Bild von einem Gewitter. Und er schoss seine Pfeile und zerstreute sie, er schleuderte Blitze und verwirrte sie, da wurden sichtbar die Betten der Wasser und die Fundamente der Welt wurden aufgedeckt vor deinem Schelten, Herr, vor dem Schnauben des Hauchs deiner Nase. Sehen wir, wenn der Himmel sich zu uns herunterneigt, dann werden die Fundamente der Erde aufgedeckt, da kann nichts bestehen gegen ihn. Das sind alles Bilder, die ihr in den Propheten auch oft seht, dass Gott daher fährt auf irgendeiner Wolke, das sind alles Bilder des Gerichts, wenn Gott kommt und richtet und für sein Volk kämpft. Er griff aus der Höhe, er fasste mich, zog mich heraus aus großen Wassern. Stand das Wasser bis zum Hals, Und Gott zog ihn heraus mit starker Hand. Das ist Lebenserfahrung wieder. Das ist nicht geschrieben in theologischen kleinen Kämmerchen. Das ist Erfahrung, die David uns hier berichtet. Das ist wirklich passiert. Ihm stand das Wasser bis zum Hals und er hat zum Herrn ausgeschrien und der Herr hat ihn gerettet. Und wir können dann Zeugnisabend machen. Ich bin sicher, jeder von uns kann ein Zeugnis erzählen, wo Gott ihm geholfen hat in seinem Leben und wo er eingegriffen hat. Er rettete mich vor meinem starken Feind und vor meinen Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. Und gibt es Leute in dieser Welt, die mächtiger sind als wir? Ganz sicher, oder? Wir wissen, der Teufel ist auf jeden Fall mächtiger als wir. Und wenn Gott uns nicht beschützen würde, dann würde es uns gehen wie Hiob. Ja, Teufel ist so weit gegangen, wie er nur irgendwie konnte. So weit, bis Gott gesagt hat, bis hierher und nicht weiter. Und das ist unsere Sicherheit, das ist unser Vertrauen. Kann nur so weit gehen, wie Gott es zulässt. Und so weit ist es auch gut für uns. Und darin können wir ruhen, dass Gottes Plan perfekt ist. Und daran müssen wir oft denken hier, wenn wir in so Situationen sind. Wir können immer wissen, was immer bisher passiert ist in unserem Leben, bis hierher ist es gut. Selbst wenn es Mist war, selbst wenn es schwierig war. Einer meiner Lieblingsverse ist Römer 8, 28. Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge, nicht manche, nicht die meisten, sondern wirklich alle. Und das tröstet mich, weil ich habe Mist gebaut in meinem Leben. Oder du denkst, oh Mann, ich habe Dinge versaut, Dinge getan, die mir wirklich leid tun. Wenn ich es irgendwie rückgängig machen könnte, ich würde es machen. Und ich denke, ihr kennt so Situationen in eurem Leben. Und das Coole ist, dass Gott sagt, selbst diese Dinge, er kann das tun, was die Alchemisten vergeblich versucht haben, nämlich Schrott zu Gold machen. Das ist unser Gott. Und er löst es. In Propheten sagt er einmal, er wird diese Jahre zurückerstatten, die die Heuschrecke gefressen hat. Das ist unser Gott. Und so haben wir diese Verheißung, dass er alles zum Guten verwenden wird in unserem Leben. Und da ist große Freiheit drin. Weil ich denke, eine Sache, wie der Teufel uns fertig machen will, ist, er will uns in der Vergangenheit festketten. Und sagen, da hast du versagt, da hast du Mist gebaut, du bist ein Loser, Gott kann dich nicht mehr gebrauchen, du hast gesündigt. Hier, in deinen Jahren, bevor du Christ warst, vielleicht sogar als Christ. Ich habe meinen größten Mist gebaut, wahrscheinlich als Christ. Und das sind Dinge, die uns fertig machen können. Aber wenn wir sehen, dass Gott uns verheißt, dass er alle Dinge zum Guten mitwirken wird, dass er selbst diese Dinge erlösen wird, nicht, dass es gut war oder dass es toll war, wenn wir gesündigt haben oder wenn wir Mist gebaut haben, aber Gottes Verheißung ist, dass er diese Dinge umdrehen wird und das zum Guten verwenden wird. Und oft waren Zeiten, wo Gott mich sehr gebrochen hat und ich sehr viel über seine Gnade gelernt habe. Und Gott verwendet es zum Guten und formt unsere Herzen. Und auch diese Zeiten der Anfechtung und diese Zeiten, wo wir denken, ach, das überlebe ich nicht. Wo ich gedacht habe, ich gehe bankrott und gehe als Loser nach Hause vom Missionsfeld. Gott hat es benutzt und er benutzt es nur, um zu stärken. Und das Coole ist, dass Gott treu ist, selbst wenn wir untreu sind. Das ist cool, oder? Ich wünsche, ich könnte immer sagen, ich habe immer so Glauben gehabt wie David und habe vertraut, ja, der Herr wird mich rausziehen und ich weiß nicht, ich hatte schlaflose Nächte, ich habe mir tierisch Sorgen gemacht. Ich hatte nicht den großen Glauben. Aber das Coole war, Gott war trotzdem treu und er war treu zu seinem Wort. Und ich hätte mir das Leben viel einfacher machen können, wenn ich einfach geruht hätte in ihm, in seiner Verheißung, ruhig schlafen gegangen wäre. Aber Gott war treu. Und das Coole ist, was diese Gotteserfahrung macht, sie stärkt uns. Wir merken, Gott ist treu. Und das nächste Mal mache ich mir ein bisschen weniger Sorgen. Und das nächste Mal, wenn mir wieder so ein Unglück passiert oder eine schwierige Situation in meinem Leben, dann zucke ich ein bisschen weniger aus und habe ein bisschen weniger Angst, weil ich erfahren habe, dass Gott mich schon mal durchgetragen hat. Und so wachsen wir und so werden wir stärker und so wird unser Glaube gestärkt und geschärft. Vers 19, glaube ich, war mal, sie ereilten mich am Tag meines Unglücks, die Feinde, aber der Herr wurde mir zur Stütze
Und er führte mich heraus ins Weite. Und er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Gott Gefallen an uns hat. Und jetzt lesen wir ein paar Verse. Ich glaube wirklich, dass David die geschrieben hat, bevor er in Sünde gefallen ist mit Bathseba, wo er noch zumindest gedacht hat, er wäre ein wirklich gerechter Mensch. Das sind Verse, die eigentlich wirklich nur Jesus schreiben kann. Und vielleicht sind die sogar alle messianisch gemeint. Wir wissen hier hinten, der Vers 50 wird im Römerbrief zitiert. Römerbrief, Kapitel 15, Vers 9 von Paulus, Worte von Jesus. Aber er sagt, Herr, rettete mich, weil er Gefallen an mir hatte, der Herr handelte an mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände, vergalt er mir. Denn ich habe die Wege des Herrn eingehalten und bin von meinem Gott nicht gottlos abgewichen. Denn alle seine Rechtsbestimmungen waren vor mir und seine Ordnungen wies ich nicht von mir. Also das, was Gott sagt, Gottes Wort. Ich habe nach Gottes Wort gelebt. Ich kann Psalm 119 lesen und ein Gefühl dafür kriegen, wie sehr David Gottes Wort geliebt hat. Auch war ich untadelig gegen ihn und hütete mich vor meiner Schuld. So vergalt der Herr mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. Gegen den Treuen verhältst du dich treu, gegen den untadeligen Mann untadelig oder perfekt. Gegen den Reinen zeigst du dich rein, gegen den Verkehrten aber verdreht. Also Gott steht gegen dem, der ihm untreu ist, der ihm nicht nachfolgt. Ja, du rettest das arme Volk, man wird vielleicht sagen, nach der Bergpredigt, selig die Armen im Geiste, die nicht selbstgerecht sind, und erniedrigst die hochmütigen Augen. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Ja, du lässt meine Leuchte strahlen, der Herr, mein Gott, erhellt meine Finsternis. Ich weiß nicht, wie ihr diese Verse lest. Ich könnte nicht so beten. Zu sagen, ich war untadelig gegen ihn, der Herr vergalt mir nach meiner Gerechtigkeit. Ich bete eigentlich, Herr, sei nicht gerecht zu mir, sei barmherzig mit mir. Gnade. Aber wisst ihr was, in einem gewissen Sinn können wir das beten. Weil Jesus hat uns gerecht gemacht. Im Römerbrief lesen wir, dass Jesus für uns zur Sünde wurde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden können in ihm. Das ist wirklich passiert. In der Bibelschule, als wir Straßeneinsätze gemacht haben, haben wir das immer an einem so ein Pantomime-Stück illustriert und ich denke, das bringt es aber toll auf den Punkt. Da gab es den Sünder mit der schwarzen Jacke und da gab es Jesus mit der weißen Jacke. Und der Sünder, der hat halt alle möglichen Sünden getan, das wurde dann dargestellt und hat sich da kaputt gemacht dadurch letztendlich. Und dann kam Jesus. Und er hat diese schwarze Jacke dem Sünder ausgezogen und hat sie sich angezogen. Und dann wurde er ans Kreuz genagelt von all diesen Sündern. Er ist gestorben für unsere Schuld, die er auf sich genommen hat. Und dann ist er auferstanden. Und er hat diese dunkle Jacke weggeworfen von sich. Und dann hat er seine weiße Jacke genommen und hat sie dem Sünder angezogen. Wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Wirklich mit Perfektion. Jesus hat ein perfektes Leben gelebt in dieser Welt, ein absolut sündenloses Leben, was wir nicht leben können. Und er hat sich am Kreuz unsere Sünde zurechnen lassen, unsere Jacke angezogen sozusagen. Er hat unseren Platz eingenommen, er ist an unserem Kreuz gestorben, könnten wir sagen. So dass wir im Gegenzug umkleidet sein können mit seiner Gerechtigkeit, wirklich. Gott rechnet uns, wenn wir uns Jesus anvertraut haben, die Gerechtigkeit von Jesus zu. Dass wir rein und heilig und perfekt sind. Das ist unglaublich, oder? Ich fände es schon großartig, wenn Gott sagt, ich vergebe deine Sünden. Ich lasse dir deine Sünden nach. Wenn wir irgendwie so nackig vor Gott stehen könnten, irgendwie neutral.
Das wäre schon was, was wir nie erreichen könnten. Aber Gott gibt uns Gnade über Gnade. Wir sind bekleidet mit dem perfekten, heiligen Leben von Jesus. Und der Vater, Gott der Vater, kann uns jetzt so behandeln, als hätten wir Jesu Leben gelebt. Weil er Jesus so behandelt hat, als hätte er unser Leben gelebt. Wir haben Platz getauscht. Und das ist unsere Zuversicht. Deswegen heißt im Hebräerbrief, lasst uns mit Freimut, mit Zuversicht vor den Thron Gottes kommen, vor den Thron der Gnade, damit wir Gnade empfangen und Barmherzigkeit und zur rechtzeitigen Hilfe. Wir können vor ihn kommen und Gott, wenn wir in Jesus sind, handelt nicht mit uns als Sünder eigentlich, sondern handelt mit uns, als wären wir Jesus. Und deswegen gelten diese Verse absolut für uns. Gott kann barmherzig sein gegen uns und er kann treu sein und er kann uns Gnade schenken wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Das ist unsere Position in Christus. Wir sind in ihm. Ihr könnt mal faszinierendes Studium machen. Nehmt euch eine Konkordanz und guckt euch mal alle Verse an darüber, wer wir in Christus sind. In ihm oder in Christus. Das ist wunderbar. Das ist ein tolles Studium. Ich habe es zusammengeschrieben, in Buchform kann man auf der Webseite runterladen bei uns. Aber es ist ein tolles Studium, wer wir in Christus sind, wirklich unsere Identität in ihm. Dass wir Kinder Gottes sind und die Gerechtigkeit Gottes und seine Erben, Miterben mit ihm. Wunderbar. Und dann sagt er im Vers 30, denn mit dir kann ich auf Raubzug gehen, mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Ist cool, mit dir kann ich auf Raubzug gehen. Das ist Hintergrund von kriegerischen David. Aber mit Gott kann ich anrennen gegen den Feind. Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde nicht überwinden. Was sind die Pforten? Sind das die, die angreifen oder die, die verteidigen? Pforte ist was, was verteidigt, ne? Das ist das Tor. Also wir, die Gemeinde Jesu, wir Christen sind am Vormarsch. Wir sind berufen, Land einzunehmen für Gott. Und ich glaube wirklich, wie Gott zu Josua gesagt hat, wo ihr euren Fuß draufsetzt, dieses Land habe ich euch gegeben. Also seid mutig. Erzählt euren Bekannten, euren Arbeitskollegen, Menschen von Jesus. Wir können damit rechnen, dass Gott wirklich wirken will, dass Gott Menschen berühren will und zu sich ziehen will. Wir können Land einnehmen, wenn wir Zeugnis sind. Und mit Gott können wir das machen. Mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Fühlt euch manchmal so, dass ihr gegen eine Wand rennt, so, und ihr kommt nicht weiter. Mit unserem Gott können wir eine Mauer überspringen. Mit Gott geht es immer weiter, selbst wenn wir keinen Ausweg sehen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels als nur unser Gott? Antwort ist niemand. Es gibt nur einen Gott. Nichts kann dir sonst Halt geben in deinem Leben. Kein Götze. Sei es Reichtum oder Macht oder Ruhm oder irdische Beziehungen, was die Leute so als Götzen haben, wo sie sich dranhängen, meine Rente, mein Sparplan. Können mal kurz lachen und uns ansehen, wo die Renten von vielen hin sind. Oder diese Sicherheiten, die sie angehäuft haben. Es gibt nur einen Fels und das ist unser Gott. Und es gibt nur einen Gott und das ist unser Herr. Alle anderen sind von Menschen geschnitzt. Deswegen können wir unseren Gott erfahren. Er ist lebendig, er ist erfahrbar. Wir können mit anderen Leuten reden. Wir könnten Moslem fragen, hey, was erlebst du mit deinem Gott? Wird er nicht viel erzählen können. Aber er ist der wahre Gott und er ist ein Fels. Und Gott umgürtet mich mit Kraft, er stärkt mich und untadelig macht er meinen Weg oder gerade, perfekt macht er meinen Weg. Das ist Gottes Wirken in unserem Herzen. Er möchte, dass wir gerade gehen. Und Psalm 119, wie hält ein Jüngling seinen Weg? Wie hält ein Jüngling sich rein? Oder auf dem geraden Weg, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Er macht meine Füße den Hirschen gleich und stellt mich hin auf meine Höhen. Diese Viecher, die sogar in den steilsten Hängen stehen können. Jennifer und ich waren wandern in Hawaii und wir haben da so, weiß nicht was, das waren Bergziegen, getroffen. Es war so steil, ich habe ein Foto davon. So steiler Hang runter, Abhang, und irgendwo sind da die Ziegen, die da drin stehen. Das ist ein Bild, was David hier verwendet. Sagt, so macht mich Gott zu so einer Ziege. Ne? Gestern standen wir noch vor einem Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter. Aber irgendwie mittendrin bin ich so eine Ziege, die immer noch Halt hat, dort, wo ich eigentlich gar keinen Halt mehr haben sollte, wo andere Menschen zerbrechen, wo sie kaputt gehen dran. Aber Gott stärkt mich und er gibt mir Halt in verrücktesten Umständen. Er lehrte meine Hände das Kämpfen und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Gott möchte uns lernen, dass wir Kämpfer werden. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen. Epheser 6,10, könnt durchlesen, die Waffenrüstung Gottes, die er uns gegeben hat, das, was Jesus für uns getan hat und Gebet, diese Dinge. Aber er möchte uns lehren zu kämpfen. Das Wort Gottes ist unser Schwert. Lernen wir auch im Buch Josua, wo Gott sagt, ich werde die Feinde nicht auf einmal vor euch vertreiben, sondern ich möchte, dass ihr kämpfen lernt, jede Generation. Gott lässt Herausforderungen zu in unserem Leben, um uns zu stärken. Dass Leute dich auslachen. Dass du das aushalten kannst, dass wer andere über dich lacht, weil du Christ bist. Und Gott lässt es zu. Vielleicht mal ein bisschen, so Schritt für Schritt macht er dich stärker. Oder zu stehen in Versuchungen oder standhaft zu sein. Wenn alle anderen den falschen Weg gehen und unmoralische Entscheidungen treffen, zu sagen, nee, ich bleibe auf Gottes Weg. Das ist Kampf, den wir lernen müssen. Da wird unser Charakter gestärkt und unser Stand als Christen. Du gabst mir den Schild deines Heils. Gottes Heil ist unser Schild. Da prallen diese Verdammnis des Feindes ab. Und deine Rechte stützte mich und deine Herabneigung machte mich groß. Wie der Gott, der sich herunterbeugt. Deine Gnade macht mich groß. Könnte man vielleicht sagen. Paulus sagt dem Timotheus, sei stark in der Gnade des Herrn. Gottes Gnade. Er wirkt an uns und stärkt uns und steht zu uns und segnet uns nicht wegen uns, sondern wegen Jesus. Nicht wegen dem, was wir getan haben, sondern wegen dem, was er für uns getan hat. Das ist Gnade, unverdientes Geschenk. Mann, wenn ich mir der Gnade Gottes sicher bin, dass er mich nicht verstoßen wird, dass er mich bedingungslos liebt, dass ich Segen erwarten darf in Jesus, das gibt mir eine ganz neue Zuversicht. Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir und meine Knöchel haben nicht gewankt. Gibst mir Stabilität in meinem Leben. Wie wunderbar das ist, wenn man einen Christen sieht, der durch eine schwere Zeit geht und da ist Stabilität da. Ja, wir trauern, wir weinen manchmal, das ist normal, das gehört dazu zum Leben. Wenn man geliebten Menschen verliert, das ist normal. Aber du hast einen Halt in dem Ganzen. Und das ist unser Zeugnis. In Situationen, wo alle anderen Menschen auch durchgehen, weil das schlicht und einfach das Leben ist in dieser gefallenen Welt, da haben wir einen Halt und da haben wir eine Stütze. Meinen Feinden jagte ich nach und erreichte sie und ich kehrte nicht um, bis ich sie aufgerieben hatte. Ich zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße. Bisschen krass hier, Action. Bisschen wild. Das wäre mal ein Vers für eine stille Zeit. David war ein Krieger. Für uns im Neuen Testament, unsere Feinde sind ja unser eigenes Fleisch, unsere sündigen Impulse, Teufel, Dämonen, diese Dinge. Da können wir siegreich sein. Und du umgürtest mich mit Kraft zum Kampf, beugtest unter mich, die gegen mich aufstanden. Du hast bewirkt, dass meine Feinde mir den Rücken zeigen müssen und meine Hasser, ich habe sie vernichtet, also er war siegreich. Sie schrien, aber da war kein Retter. Zum Herrn, doch er antwortete ihnen nicht. Reine Religiosität wird ja nicht weiterhelfen. Viele Leute schreien, oh Gott, Jesus, wenn es ihnen an den Kragen geht. Aber sie haben keine Beziehung zu ihm. Sie sind nicht in der rechten Beziehung, sie folgen ihm nicht nach. Sie haben sich nicht bekehrt. Und sie schrien, aber da war kein Retter. Zum Herrn er antwortete ihnen nicht. Und ich zermalmte sie wie Staub vor dem Wind, wie Straßenkot schüttete ich sie aus. Das könnt ihr euch jetzt selber bildlich vorstellen. Du hast mich gerettet aus den Streitigkeiten des Volkes. Du hast mich zum Haupt der Nation gesetzt. Du hast mich gerettet aus den Streitigkeiten. Oh, Gott sei Dank. Wenn man ein Leiter ist, ist man umstritten. Man kann es nie allen recht machen. Und ich mag das. Er sagt, du hast mich gerettet aus den Streitigkeiten des Volkes und du hast mich als Haupt gesetzt über Nationen. Sogar über die Heiden. Ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. Das war natürlich wahr in Davids Leben. Nachdem er König wurde, zuerst über Juda, da gab es Bürgerkrieg zwischen Israel, Nachkommen Sauls und David. Und am Ende wurde er König und dann haben sie die ganzen Feinde ringsumher auch besiegt. So wie ihr Ohr hörte, gehorchen sie mir, die Söhne der Fremde schmeichelten mir, die Söhne der Fremde sanken hin und zitterten hervor aus ihren Festungen. Also der Herr hat seinem Volk Sieg gegeben und die Herrschaft über ihre Feinde. Der Herr lebt. Amen. Der Herr lebt. Gepriesen sei mein Fels und erhoben der Gott meines Heils. Schließt hier wieder mit Lobpreis. Wirklich Lobpreis in Zeiten der Anfechtung. Der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels und erhoben der Gott meines Heils. Der Gott, der mir Rache gab und mir die Völker unterwarf. David hat sich nicht selbst gerecht. Er hat gesagt, über Saul, ich werde den Gesalbten des Herrn nicht antasten, obwohl er zweimal die Gelegenheit hätte, ihm Kopf kürzer zu machen, seinem Leid ein Ende zu bereiten. Er hat gesagt, nee, Gott ist fähig. Meine ist die Rache, spricht der Herr. Er hat es in Gottes Hand gelassen. Wir müssen uns nicht immer verteidigen gegen Menschen. Der mich rettete von meinen zornigen Feinden, du erhöhtest mich über die, die gegen mich aufstanden. Von dem Mann der Gewalttat hast du mich befreit. Darum will ich dich preisen unter den Völkern, Herr, und will spielen deinen Namen. Ich will dich preisen vor den Heiden. Gott, ich will dir nachfolgen. Ich will ein Lobpreis sein für dich. Mein Arbeitsplatz in der Schule, mit den ganzen Vorchristen, mit denen ich zusammen bin. Ich will ein Zeuge sein für dich. Will dich preisen unter den Völkern, Herr, und ich will spielen deinem Namen, der seinem König große Rettungen schenkt und Gnade erweist seinem Gesalbten, David und seinen Nachkommen ewig. Wunderbares Zeugnis, was wir von David heute gehört haben. Wie gesagt, das ist Lebenserfahrung, das ist ein Glaubenszeugnis, das ist eine Erfahrung. Vielleicht können auch wir austauschen, ha? Wir machen das eh viel zu wenig. Uns erzählen von dem, was Gott in unserem Leben tut. Er ist ein guter Gott, wir können ihm vertrauen. Amen. Vater, ich möchte Danke sagen für das, wer du bist, dass du ein Fels bist und eine Burg bist und ein Schild bist und all diese Dinge, mit denen der David dich beschreibt, dass du der bist, der uns Halt geben kann in unserem Leben und der uns Sicherheit geben kann. Und Herr, wir wollen in dir unsere Sicherheit suchen, nicht irgendwas anderen zu unserem Götzen machen, zu was anderem rennen. Du bist unsere Sicherheit, Herr. Du hast verheißen, dass du uns sicher nach Hause bringen wirst. Und ich bitte dich, mach du uns zu deinen Zeugen, so wie David es war. Dass wir Menschen sind, die dich preisen und dir vertrauen, gerade in den schweren Zeiten. Ich danke dir, dass wir das mit Zuversicht tun dürfen, weil du ein wunderbarer Gott bist. Weil du treu bist, Herr. Dafür preisen wir dich heute Abend und danken dir.